Deutschlandfunk. Corso. Kunst und Pop.
Popmusik ist im Museum angekommen. Eines der spektakulärsten Beispiele dafür war die Retrospektive von Kraftwerk 2012 im New Yorker Museum of Modern Art. An 8 aufeinanderfolgenden Abenden spielte die Düsseldorfer Elektronikformation damals Musik aus ihrem Backkatalog. Ein Album aus dem Oeuvre der Band pro Abend. Jedes Konzert war ausverkauft. Ist es also Zeit für eine Musealisierung und ein digitales Archiv deutscher Popmusik? Dieser Frage widmete sich eine Expertenrunde am vergangenen Wochenende in Hamburg auf der 5. Pop-Dekadentagung im Institut für Kultur- und Medienmanagement. Juliane Reil war für Corso vor Ort. Ich grüße Sie, Frau Reil.
Hallo.
Im Fokus der Tagung stand in diesem Jahr deutsche Popmusik. Aber was soll das denn genau sein, die sogenannte deutsche Popmusik? Vielleicht Neue Deutsche Welle oder vielleicht auch Hamburger Schule? Welche Antworten hat denn die Tagung gefunden, Frau Reil?
Ja, der Tenor auf der Tagung war, das ist Definitionssache. Es hängt von bestimmten Kriterien ab, die man setzt. Deutsche Sprache soll zum Beispiel kein Kriterium unbedingt sein, leuchtet auch ein, weil es viel englischsprachige Musik aus Deutschland gibt. Musikalische Form ist auch schwer, weil deutsche Jugendkultur sich ganz oft an populären Kulturen aus dem Ausland orientiert hat. Letztlich gab es Probleme, sich auf bestimmte Kriterien festzulegen. Noch mehr vor dem Hintergrund fortschreitender Globalisierung. Das sagte der Musiker und Journalist Detlef Diederichsen. Seit 2006 leitet er den Bereich Musik und Performing Arts im Berliner Haus der Kulturen.
Ich habe ja natürlich viel mit internationalen Künstlern zu tun, die auch ihre Ideen von deutscher Musik haben. Und da ist es 90% Krautrock. Also Leute, die irgendwie Can und Cluster und Kraftwerk idolisieren oder Interesse daran haben. Und dann natürlich auch die elektronische Musikszene von Berlin, Berghain etc. etc. Das sind so die hauptsächlichen Sachen. Ob man daraus dann einen Kanon zimmern kann, ich würde sagen, dazu ist es einfach zu wenig. Das sind relativ kleine, isolierte Phänomene. Die elektronische Musik ist mittlerweile extrem globalisiert, ist extrem mobil. Künstler, die heute in Berlin leben, leben morgen in Sydney und eine Woche später in Teheran. So lokale Szenen, davon kann man bei dieser Musik und wahrscheinlich einfach so heute und in Zukunft nicht mehr reden.
Das Deutsche Musikarchiv der Deutschen Nationalbibliothek hat zum Beispiel ein klares Kriterium, was deutsche Popmusik ist. Es archiviert Noten und Tonaufnahmen, zu deren Abgabe alle deutschen Notenverlage und Labels gesetzlich verpflichtet sind. Der Geschäftssitz ist also das Kriterium. Das greift natürlich nicht für Sachen, die unveröffentlicht sind.
Die Historisierung von Popmusik hat ja schon eingesetzt, zum Beispiel in Form von Ausstellungen in Museen. Jetzt soll es auch ein digitales Archiv geben. Was hat man sich denn darunter vorzustellen?
Ja, darunter hat man sich vorzustellen, dass es ein großes Archiv für Popmusik sein soll, für Fans, Musikliebhaber und Wissenschaftler. Mein Eindruck war, dass es da teilweise eine sehr romantische Grundidee gab, die vertreten wurde von einem digitalen, freien und unbeschränkten Zugriff von überall und jederzeit. Während der Aspekt des Archivs selbst, wie schafft man es, Daten zu systematisieren und zu kennzeichnen, damit sie auffindbar und benennbar sind und man sie als Referenzen nutzen kann, weniger diskutiert wurden. Dabei ist natürlich freier Zugang für alle zu allem und das Archiv zwei grundverschiedene Sachen, aber da wurde nicht klar unterschieden.
Freier und unbeschränkter Zugang, das ist ja immer so eine Sache im Netz, oder?
Ja, ganz genau. Und das wurde eben auch diskutiert. Ein digitales Pop-Archiv, wie man es sich auf der Tagung teilweise gewünscht hat, ist vermutlich eine Utopie. Das Urheberrecht würde durch ein solches Archiv verletzt werden. Bereits wenn man Musik im Netz öffentlich zugänglich macht, ist das ja ein Akt der Vervielfältigung und verstößt eben gegen das Gesetz. Das heißt, die Gesetzgebung müsste geändert werden. Das war der Stand der Diskussion und es gab dann sogar die Überlegung einer politischen Initiative und da klang es dann für mich spätestens wirklich utopisch und wie eine Forderung aus der Frühzeit des Internets. Vor allem, weil es ja jetzt schon Wege gibt, damit umzugehen. Das Deutsche Musikarchiv, ich erwähnte es bereits, sammelt Musik, macht sie zugänglich. Die Musik darf aber nicht vervielfältigt werden, außer zu wissenschaftlichen Zwecken. Dann muss man einen Antrag stellen.
Was ich mich jetzt so frage, was soll denn überhaupt in so ein Archiv rein?
Ja, da gab es keine ganz konkreten Vorstellungen auf der Tagung. Teilweise gab es Stimmen, die da sehr niedrigschwellig ansetzen wollten, bei Musik von Schülerbands zum Beispiel oder bei privaten Pressungen von Indie-Labels. Aber da stößt man dann noch auf ganz andere Probleme neben dem Urheberrecht, wie Gabriele Roman, Mitbegründerin vom Archiv der Jugendkulturen in Berlin, in Bezug auf die eigenen Bestände ihres Hauses sagte.
Für uns ist es auch bei den Artefakten, die wir haben, die direkt in den Szenen entstanden sind, auch natürlich auch eine ethische Frage, wollten das die Leute überhaupt und können wir das noch recherchieren, wer das gemacht hat. Das ist eben bei Fanmagazinen nicht so einfach, weil die kein reguläres Impressum haben und da also schwer zurückverfolgt werden kann oft auch. Also da haben wir eben ungeklärte Fragen und dann lassen wir es lieber beim Analogen auch.
Gedanken zur digitalen Archivierung von Popmusik. Danke für Ihre Einschätzung, Juliane Reil.
Gerne.